Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bildung neu denken. Leistung, Druck und die Frage, ob das so sein muss. Ich bin Laura und ich möchte in dieser Podcast-Serie herausfinden, wie wir unser Bildungssystem neu denken können. Weg vom starren Leistungsdruck hin zur echten Potenzialentfaltung. In der letzten Folge habe ich mit meiner Kollegin Luca über neurowissenschaftliche und lernpsychologische Erkenntnisse gesprochen. Dabei haben wir erfahren, wie intrinsische Motivation, individuelles Lerntempo und soziale Kompetenzen unser Lernen positiv beeinflussen. Wir haben also den Blick auf die Forschung gerichtet und uns gefragt, warum vor allem eine individuelle Förderung so wichtig ist, um den Leistungsdruck zu senken. Heute wollen wir ganz praktisch werden. In Folge 3 schauen wir uns Beispiele an, wo genau das schon gelebt wird. Welche Praxisbeispiele gibt es hier in Deutschland dafür? Und klappt das überhaupt im Schulalltag?
Ja, also tatsächlich gehe ich ziemlich gerne zur Schule. Der Leistungsdruck hier ist auf jeden Fall ziemlich weg, also eigentlich nicht da, weil ich eben meine Aufgaben machen kann. Ich weiß immer, wo ich bin und ich weiß, was ich gemacht habe.
Das ist super, also dieses individuelle Sehen der SchülerInnen. Das finde ich ist sehr, sehr cool. Du hast was, was dich interessiert, worauf du Lust hast und du kannst es auch noch mit dem Lernen verbinden und mit dem Teil des Bewertung, also Lernpfad einholen und Lernpfade erreichen. Und es macht Spaß.
Ich bin schon sehr gespannt zu hören, von welcher Schule die Schülerinnen hier so begeistert sprechen. Mein Kollege Jonas hat für diese Folge nämlich eine sehr spannende Schule besucht und wird mir hoffentlich gleich genaueres dazu erzählen. Schön, dass du heute da bist, Jonas.
Hi Laura, freut mich auch.
Wir wollen uns ja in dieser Folge Praxisbeispiele anschauen, wo Schule bereits anders gedacht wird. Es gibt ja längst Schulen mit alternativen pädagogischen Konzepten, oder?
Absolut. Man darf nicht vergessen, dass es in Deutschland schon seit Jahrzehnten Reformschulen gibt. Bekannte Beispiele sind Montessori- oder Waldorfschulen, die zeigen, dass man Schule auch anders gestalten kann. Sie setzen auf eine Pädagogik vom Kinde aus und sind auf deutlich weniger auf Noten und starre Leistungsnormen fixiert, als das an staatlichen Regelschulen der Fall ist.
Aber das sind ja meist Privatschulen, oder? Wenn jemand keine Schulgebühren bezahlen will oder kann, bleibt doch meistens nur die klassische staatliche Regelschule. Und wenn man sich aktuelle PISA-Ergebnisse anschaut, hat man jetzt nicht den Eindruck, dass bei denen alles super läuft. Gibt es keine staatlichen Schulen, die Bildung neu denken?
Doch, solche staatlichen Schulen gibt es tatsächlich. In Deutschland findet man vereinzelt staatliche Modellschulen, die das klassische System hinterfragen und ganz neue Wege gehen. Dabei werden sie dann meist wissenschaftlich begleitet. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist die Universitätsschule Dresden, von der im Übrigen auch im kurzen Ausschnitt am Anfang der Folge die Rede war.
Okay, das klingt echt interessant. Über diese Schule würde ich gern mehr erfahren. Was kann ich mir denn unter einer Universitätsschule vorstellen?
Ja, der Name sagt es eigentlich schon. Sie ist eng mit der TU Dresden verbunden. Die Kommunikationsmanagerin Maria Neuland unterstützt das Forschungsprojekt bei der Wissenschaftskommunikation und hat mir das sehr anschaulich erklärt. Jeder kennt ja Universitätskliniken in der Medizin. Dort arbeiten ÄrztInnen, forschen an neuen Methoden und behandeln gleichzeitig PatientInnen. Und so ist das auch übertragbar auf die Universitätsschule. Nur wird dort eben nicht für Medizin, sondern für Bildung geforscht. Sie ist eine staatliche Schule, ein Labor für neue pädagogische Konzepte und zugleich eine Ausbildungs- und Forschungsstätte für angehende Lehrkräfte.
Cool, also ein echtes Reallabor für Bildung?
Genau. Gestartet ist das Ganze 2019 als 15-jähriger Schulversuch. Die Kinder lernen dort jahrgangs- und niveauübergreifend. Es gibt keine Noten bis zur 9. Jahrgangsstufe. Stattdessen arbeiten die SchülerInnen an sogenannten Lernpfaden und können Tests selbst initiieren. Das Ziel ist, das individuelle und lösungsorientierte Lernen stärker in den Mittelpunkt zu rücken und den Leistungsdruck zu reduzieren. Dr. Anke Langner, die wissenschaftliche Leitung und Gründerin des Projekts, äußerte sich zur Idee dahinter im ARD-Podcast Die Schule brennt so.
Also die Grundidee war wirklich zu sagen, wir haben ganz viel Erkenntnisse über was eigentlich in Schule anders laufen muss. Auch empirische Erkenntnisse haben wir. Und wir haben natürlich mit der Reformpädagogik vor über 100 Jahren das erste Mal die klassische Kritik an der Buchschule oder dem linearen Lernprozess gehabt. Und deswegen ist das natürlich alles auch immer irgendwo wieder vorhanden. Ne? Also das muss nicht neu erfunden werden, das Rad diesbezüglich. Aber die Idee war zu sagen, wieso ist es nicht möglich, das, was wir eigentlich wissen, worüber wir Erkenntnis haben, nicht in einen Schulprojekt zu bringen und zu sagen, so muss die Schule aussehen.
Diese Frage habe ich mir nach der letzten Folge auch gestellt. Aber umso schöner zu erfahren, dass es Forschungsprojekte wie die Universitätsschule Dresden gibt, an der alternative Schulkonzepte nicht nur umgesetzt, sondern auch wissenschaftlich begleitet werden.
Ja, und um mehr über die wissenschaftliche Perspektive der Schule zu erfahren, habe ich mit Dr. Matthias Ritter gesprochen. Er ist Soziologe und als Postdoktorand Teil der Forschungsstelle zum Schulversuch Universitätsschule an der TU Dresden. Er hat mir spannende Einblicke aus wissenschaftlicher Sicht gegeben.
Faszinierend ist für mich als Wissenschaftler vor allem der Datenzugang, um das mal so trivial zu sagen, weil es einen solchen Datenzugang kaum gibt. Wir haben in der Schulforschung Schwierigkeiten, in Schule sozusagen reinzukommen und tatsächlich Sachen ausprobieren zu können. Und das bietet die Universitätsschule im besonderen Ausmaß.
Außerdem hat Herr Ritter noch ein zentrales Merkmal der Schule erwähnt und ihre Bedeutung für einen möglichen Paradigmenwechsel angesprochen.
Was, glaube ich, eines der zentralen Merkmale ist, dass es die Projektarbeit in den Vordergrund stellt, dass der berühmte Shift vom Teaching to Learning durchgängig gedacht werden soll. Also, dass die ganze Organisation darauf, also die Organisation Schule, darauf fokussiert ist, einen Unterricht oder Lernen zu ermöglichen, der in der Perspektive des Kindes, des Jugendlichen gedacht wird. Das, denke ich, ist das Besondere mit vielen verschiedenen und vielen Reformvorhaben, die in Schulen lange liegen geblieben sind. Und deshalb finde ich, ist es sinnvoll, eine Einzelfallschule das erproben zu lassen, in Anführungszeichen. Und insofern, ja, sehe ich das als eine sinnvolle Ergänzung, um perspektivisch, also eine Variante, um perspektivisch auch das Bildungssystem weiterzuentwickeln.
Projektarbeit statt klassischem Frontalunterricht. Das stelle ich mir wirklich total spannend vor. Und auf individuelles Lernen und intrinsische Motivation wird in diesem Zusammenhang auch stärker gesetzt?
Ja, darauf wird in der Schule großen Wert gelegt. Die Projektarbeit als Kerngedanke beruht auf dem Prinzip, dass Kinder in Kooperation miteinander lernen. In diesen Projekten sollen gemeinsam Forscherfragen der SchülerInnen zu einem Thema beantwortet werden. Die LehrerInnen als Wissensvermittler gehen dabei in die Rolle einer Lernbegleitung über. Sie unterstützen also den Lernprozess der Schüler. Genauer darüber gesprochen habe ich mit Pia Heine. Sie ist eine solche Lernbegleiterin und beschäftigt sich intensiv mit der praktischen Umsetzung an der Schule. Sie hat mir erklärt, dass sich die konkrete Umsetzung der Projektarbeit natürlich davon unterscheidet, abhängig davon, wie alt bzw. in welchem Jahrgang die SchülerInnen sind. Die Unischule ist nämlich eine Gemeinschaftsschule, also Grundschule und weiterführende Schule bis zum Abitur in einem.
Wir möchten jetzt gerne perspektivisch öffnen, was bedeutet, dass wir in den drei Perspektiven, die wir vom Prinzip unterrichten, würde ich jetzt einfach mal sagen, also die Naturwissenschaften, die Sprachen und die Gesellschaftswissenschaften, wirklich eine Öffnung vollziehen. Also vom Prinzip, dass eine Frage in allen Perspektiven beantwortet werden kann. Gutes Beispiel wäre jetzt, wir haben jetzt ein großes Projekt zur Migration und dieses Migrationsprojekt hat sich am Ende in der Sprache mit Lyrik und Liedern beschäftigt, die mit Migration einhergehen. Die haben wir dann analysiert. Ne? In der Gesellschaftswissenschaft ging es um Flüchtlingsrouten, ging es um Auswerten von Statistiken, also auch Kriminalitätsraten und sowas. Also einfach auch mal so einen Blick hinter die Kulisse, gefährliches Halbwissen. Um da eben nochmal reinzukommen und gleichzeitig haben wir dann in der Naturwissenschaft eben auch wirklich dann Statistiken auswerten lassen und sind dann dort auch in die Auswertung diskontinuierlicher Texte gekommen.
Das hört sich so an, als hätten die SchülerInnen sehr große Freiheiten, individuell das zu lernen, was sie interessiert. Braucht es aber nicht auch irgendwie eine gewisse Struktur und feste Vorgaben, was man lernen muss? Ich zum Beispiel hätte dann gar keinen Bock, irgendwas mit Mathe zu machen.
Doch, diese Struktur, die gibt es natürlich schon. Es gibt auch sogenannte Basislernpfade, die gemacht werden sollen und darauf wird auch Wert gelegt. Gleichzeitig soll am Ende aber ein Methodenwissen entstehen. Des Weiteren hat Pia Heine sogenannte Zielvereinbarungsgespräche erwähnt, bei denen die SchülerInnen alle 6 Wochen erfahren, auf welchem Stand sie gerade sind und über ihren persönlichen Lernprozess sprechen. Dort plant sie auch gemeinsam mit einer Lernbegleitung die kommenden 6 Wochen. Die SchülerInnen können ab einer gewissen Stufe auch ihren Stundenplan individuell strukturieren. Wie genau man sich das vorstellen kann, hat mir Lore, eine Schülerin der 10. Stufe, erklärt.
Also in diesen Zielvereinbarungsgesprächen, das ist ja total individuell. Und entweder du sagst, okay, ich mache einfach das, worauf ich gerade Lust habe und legst das für diese 6 Wochen fest. Kannst aber, wenn du jetzt super strukturiert bist, könntest du dir auch einen ganzen Jahresplan erstellen. Also diese Individualität auch in dem Stundenplan wieder zu spiegeln, geht halt sehr gut. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich brauche einen festen Ablauf, welche Fächer mache ich wann. Diese Woche mache ich nur Physik. Es geht auch, also mit den Schwerpunkten nicht ganz, aber grundsätzlich. Und dadurch ist das völlig eigene Entscheidung, wo du gerade deinen Fokus hast. Und das ist schon auch entlastend, dass du nicht sagen musst, okay, ich habe jeden Tag 3 verschiedene Fächer und ich muss irgendwie überall den Überblick behalten.
Das glaube ich, dass das bestimmt sehr entlastend sein muss, wenn man sich den Stundenplan individuell strukturieren kann, wie man am besten lernt. Und Angst vor schlechten Noten brauchen die SchülerInnen auch nicht haben, wenn es die dort weitgehend nicht gibt. Ist das der Grund, warum die Schule darauf verzichtet?
Unter anderem. Dr. Ritter spricht hier von Erkenntnissen der Schulforschung, wonach Noten oftmals weder sehr zuverlässig noch fair sind und psychisch belasten können.
Was spannend ist, dass es eigentlich kaum Forschungsergebnisse dazu gibt, wenn man keine Noten gibt, obwohl das einige Schulen ja auch schon längerfristig probieren. Was man zumindest weiß, ist, dass die Noten kaum reliabel oder valide sind, sagt man, also wenig zuverlässig tatsächlich, dass die Leistungen sozusagen messen können, dass sie sehr subjektiv sind und dass die Noten einen Einfluss auf das, man nennt das Fähigkeits-Selbstkonzept, hat. Das heißt, wenn man, dass sich Schülerinnen und Schüler an den Noten sehr stark orientieren und ihr Fähigkeitskonzept auch oft daran knüpfen. Und man weiß, dass viele Schülerinnen und Schüler, wenn sie beispielsweise schlechte Noten haben im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, dass es zu psychischen Belastungen führen kann und dass es sozusagen ja, relativ viele negative Begleiterscheinungen gibt.
Da spricht er etwas an, was wir auch bereits in der ersten Folge gehört haben. Viele Kinder stehen einfach unter enormem Notendruck.
Und unter anderem deshalb setzt die Unischule eben mehr auf Gespräche und ein viel spezifischeres Feedback. Lore hat mir erklärt, wie so ein Feedback an der Schule aussehen kann.
In Deutsch zum Beispiel ist es dann beispielsweise unter Textproduktion, dann unter dieser Textproduktion wieder kreative Texte schreiben und dann ist der Lernpfad direkt, ich kann einen inneren Monolog verfassen. Also es ist sehr detailreich und du kannst sehr genau schauen, was ich jetzt kann, was mir vielleicht schwerfällt, was ich aber trotzdem gut gemacht habe oder wo ich sage, okay, da gehe ich nochmal ran und verbessere das vielleicht auch, indem ich nochmal mündlich was nachreiche. Also das ist alles möglich.
Da das Projekt ja wissenschaftlich begleitet wird, würde mich interessieren, ob es bereits Forschungsergebnisse zum Thema Leistungsdruck an der Schule gibt.
Das hat mich natürlich auch sehr interessiert. Dr. Ritter meinte dazu Folgendes.
Da haben wir noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen. Das ist jetzt, also in den bisherigen Forschungsaktivitäten noch nicht im Fokus gewesen. Aber es wird von uns an, von außen jetzt auch herangetragen, von den Eltern oder jetzt auch von Medien, dass das quasi ein relevanter Punkt ist. Insofern ist es auch eine Begründung, warum wir das jetzt aufnehmen sollten, auf jeden Fall. Weil das wäre ja auch was, was sich dann quasi entweder die Universitätsschule auszeichnen kann oder ja halt, dass man es auch empirisch darlegen kann, ob ja, das Stresserleben an der Universitätsschule in einer Schule, die keine Noten hat und mehr auf Prozessbegleitung ausgerichtet ist, tatsächlich auch geringer ist.
Okay, schade. Das heißt, es gibt leider noch keine empirischen Forschungsergebnisse, wie sich das didaktische Konzept der Universitätsschule auf den Leistungsdruck auswirkt. Aber das Projekt ist ja noch recht jung und es lohnt sich sicherlich, weitere Forschungen abzuwarten. Jonas, du warst ja auch am Tag der offenen Tür. Hast du dort noch mehr zu dem Thema erfahren können?
Ja, also auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass ich den Eindruck hatte, dass die psychische Belastung hier kein Problem an der Schule ist. Im Gegenteil. Wenngleich Pia Heine meinte, dass das Thema Schulangst an der Unischule auf jeden Fall bekannt ist.
Das Thema kennen wir sehr gut, aber das Thema kennen wir nicht sehr gut, weil wir das hier haben oder angezüchtet haben, würde ich mal liebevoll sagen, sondern wir haben halt ganz viele Quereinsteiger. Genau mit diesem Thema. Einfach weil Schule unter Druck setzt oder unter Druck setzen kann und weil Schule Angst machen kann.
Okay, interessant. Also es gibt viele SchülerInnen, die mit Leistungsdruck an Schulen ein Problem hatten und dann an die Unischule gewechselt sind?
Genau, dazu konnte ich einige Erfahrungsberichte hören. Durch die Unischule und ihr Konzept dahinter konnten die SchülerInnen viel mehr Freude am Lernen entwickeln und gehen gerne zur Schule. Sophia zum Beispiel hat mir Folgendes erzählt.
Also ich war in der Grundschule an einer anderen Schule, da gab es die Schule so noch nicht Und ich hatte damals ziemlich Leistungsdruck, gerade auch in Mathe, weil es mir ziemlich schwer gefallen ist. Und dann habe ich mir auch gewünscht, mit niemandem, mit dem ich damals in der Klasse war, auf eine Schule zu gehen. Und dann haben wir uns eben nach Schulen umgeguckt und haben diese entdeckt. Und dann war ich ziemlich beeindruckt und haben mich sofort angemeldet. Und ich bin dann auch glücklicherweise an die Schule gekommen. Und der Leistungsdruck hier ist auf jeden Fall ziemlich weg. Also eigentlich nicht da, weil ich eben meine Aufgaben machen kann. Ich weiß immer, wo ich bin und ich weiß, was ich gemacht habe. Und deswegen finde ich es ziemlich entspannt hier.
Ja, sowas hört man doch gerne. SchülerInnen, die gerne oder ohne Angst bzw. großen Leistungsdruck lernen. Gibt es denn schon wissenschaftliche Daten, ob diese Art des Lernens auch wirklich erfolgreich ist?
Auch das habe ich Dr. Rutzer gefragt. Die Forschungsstelle evaluiert regelmäßig Leistungen, um zu sehen, wo die SchülerInnen stehen. Außerdem machen sie an der Schule auch einen staatlich anerkannten Abschluss, wodurch man hier gute Vergleiche in den erbrachten Leistungen zu Regelschulen ziehen kann. Matthias Rutzer konnte mir dazu Folgendes sagen.
Da zumindest sehen wir, dass die Schülerinnen und Schüler der Universitätsschule im Durchschnittsbereich aller Schülerinnen und Schüler liegen. Also die sind jetzt nicht bedeutend besser oder bedeutend schlechter als vergleichbare Schulen hier in Dresden.
Pia Heine konnte aus Sicht der Lehrenden Folgendes ergänzen.
Letztes Jahr hatten wir unsere ersten Hauptschulprüfungen und ich glaube, keiner von außen hat gedacht, dass wir das wuppen können. Und alle unsere Schülerinnen und Schüler haben bestanden und über die Hälfte sind sogar noch hier, weil sie einen Realschulabschluss machen.
Das heißt, sie schneiden leistungsbezogen nicht schlechter ab, fühlen sich aber offenbar wohler. Nicht schlecht.
Genau. Und laut Aussagen vieler Eltern sind ihre Kinder morgens viel entspannter, gehen gerne zur Schule und kommen auch wieder gut gelaunt nach Hause. Das zeigt schon, dass ein anderes Konzept eine echte Alternative sein kann. Und auch wenn für Lernbegleiterin Pia Heine noch nicht alles perfekt ist, sieht sie die Schule auf einem sehr guten Weg.
Wir sind ständig am Rühren, würde ich mal so sagen. Also wir wollen halt die bestmögliche Variante finden und da sind wir noch nicht, aber wir sind, glaube ich, schon ziemlich weit.
Und auch Matthias Ritter sieht in der Schule einen sehr wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems.
Die Hoffnung ist, dass sich die Schule etabliert. Zunächst ist die Schule, die ist ja erst im fünften Jahr des Bestehens und da gibt es immer noch ganz viele Schulentwicklungsnotwendigkeiten. Das gibt es immer Schulentwicklungsnotwendigkeiten, aber jetzt erstmal die grundlegenden. Also im nächsten Jahr kommt die Gymnasialstufe, also die Klassenstufe 11 und 12, wird dann aufgebaut. Und ein Ziel ist es, dass sich die Schule tatsächlich etabliert. Und die Schule ist bereits in dem Schulnetzplan von Dresden verankert. Insofern hoffe und denke ich, dass die Schule sich als wird immer verächtlich gesagt, so Leuchtturm, aber als eine Schule etabliert, die auch viel weitergeben kann und der viele, ja, wie sagt man immer so, innovative Lehr-Lernformate ausprobiert werden können und sich etabliert.
Und um solche alternativen Konzepte auch an anderen staatlichen Schulen einführen zu können, braucht es laut Dr. Ritter vor allem Ressourcen für Schulentwicklungsarbeit.
Also, wir haben heute erfahren, dass es durchaus schulische Konzepte gibt, die Noten und Leistungsdruck hinterfragen. Und das schon mitten in Deutschland. Schulen wie die Universitätsschule Dresden zeigen, wie Bildung aussehen kann, wenn man auf individuelle Förderung setzt. Und einige Erfahrungsberichte deuten ja auch an, dass die Kinder sich dabei deutlich wohler fühlen und trotzdem die geforderten Inhalte lernen.
Es gibt also tatsächlich funktionierende Praxisbeispiele für unser neues Paradigma. Wichtig ist aber, dass wir solche Ideen weiterentwickeln und verbreiten. Es braucht Ressourcen, Zeit und politischen Willen, wenn man etwas am System bewegen möchte. In Bayern wurde vor kurzem beispielsweise die Idee einer Modellschule ohne Noten vom Kultusministerium abgelehnt. Ein Ablehnungsgrund war laut dem Ministerium die weitreichende Autonomie der Modellschule.
Ja, und wie genau es mit diesem politischen Willen hierzulande aussieht und ob man einen Paradigmenwechsel im gesamten deutschen Schulsystem erwarten kann, klären wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal, Jonas, an dich für deine Recherche und diese interessanten Einblicke in einen sehr spannenden Schulversuch.
Sehr gerne, Laura, hat mich gefreut.
Danke fürs Zuhören. Das war Bildung neu denken, Leistung, Druck und die Frage, ob das so sein muss.